Du sagtest gerade Hinführung zum Abendmahl, aber ist die Predigt, ne? Okay. Er will, dass ich kurz predige, ihr merkt das. Aha, gut. Ja, aber bevor ich starte, würde ich doch gerne noch für unsere Geschwister in Indien beten, weil es nun gerade auch gesagt worden ist. Und ich denke, das bewegt ihr natürlich auch, wenn ihr das so hört. Lieber himmlischer Vater, wir sind über die Kontinente hinweg verbunden durch ein starkes Band. Dein Geist verbindet uns. Wir sind Geschwister, auch wenn wir einander nicht kennen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Darum wollen wir Fürbitte tun für unsere Schwestern und unsere Brüder in Indien, in dem Bundesstaat Orissa. Wir bringen sie dir, Herr. Wir bitten dich, dass du sie beschützt und dass auch dein Zeugnis jetzt nicht stiller wird, sondern dass es immer lauter wird und dass auch das Blut unserer Geschwister, das schon geflossen ist, die Schmerzen, die Ängste nicht umsonst gewesen sind, sondern nur immer weiter dazu beitragen, dass das Böse durch Gutes überwunden wird. Herr, wir bitten dich für die Verfolger, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dass sie überzeugt werden, überwunden werden durch deine Kraft. Amen. Liebe Missionarinnen und Missionare, liebe Mühseligen und Beladenen, ich glaube, ich muss ein bisschen erklären, warum ich euch so komisch anspreche. Ihr kennt diesen Mann? Johann Gerhard Onken? Wer hat schon mal von dem gehört? Und weiß ungefähr, wer das ist? Es sind schon weniger. Onken Verlag schon mal gehört. Aha, gut. Also Johann Gerhard Onken, der hat von 1800 bis 1884 gelebt, stammt aus der Stadt Varel in Niedersachsen im Kreis Friesland. Und Johann Gerhard Onken ist, das ist eigentlich ein Name, mit dem jeder etwas verbinden sollte. Einer der ganz großen Gestalten des 19. Jahrhunderts. Er war der Gründer der baptistischen Bewegung in Deutschland. Er hatte sehr, sehr große Liebe zu Gott, zu Jesus Christus und war unermüdlich unterwegs, hat Gläubige gesammelt, hat evangelisiert, hat Gemeinden gegründet. Im Jahr 1834 ließ er sich in der Elbe taufen in Hamburg. Das war der Startschuss für die erste Baptistengemeinde in Deutschland. 1834, 7 Gläubige im Hamburger Hafen. Bei seinem Tod, 50 Jahre später, waren es dann 30.000 Mitglieder in vielen, vielen Gemeinden über ganz Europa verstreut. Von Russland, Kaukasus, über Skandinavien, Deutschland natürlich, Ungarn, Türkei, bis hin nach Holland und Frankreich. Und dieser Mann ist interessant, weil er war eines Tages auf einer, wie sagt man so, Fundraising-Tour, würde man heute sagen. Also er sammelt ja immer wieder auch Gelder für das Werk in Deutschland. Er war in England unterwegs, auch in Schottland. Und da traf er mit einem Professor zusammen. Ich habe das in seiner Biografie gefunden. Und da heißt es, einer seiner Gesprächspartner, Dr. Guthrie in Edinburgh, fragte ihn, wie viele Missionare haben Sie? Onken antwortete, 7.000. Entschuldigung, antwortete der Doktor, ich fragte nach der Zahl der Missionare. Ich weiß, war die Antwort. But we consider every member as a missionary, war seine, er konnte sehr gut Englisch, also auf Deutsch heißt es, uns gilt jedes Mitglied als Missionar. We consider every member as a missionary. Er konnte so gut Englisch, weil er mit drei Engländerinnen verheiratet war, also nacheinander. Aus diesem Interview oder diesem Gespräch ist dann später ein Schlagwort geworden. Jeder Baptist ein Missionar. Vielleicht ist es so einigen Älteren unter uns noch geläufig. Jeder Baptist ein Missionar. Es war mal so ein Schlagwort. Baptismus und Mission, das gehörte viele Jahrzehnte zusammen. Das gehörte zusammen wie die zwei Seiten einer Mission, einer Münze. Man konnte nicht das eine ohne das andere sagen. Das war einfach ganz eng miteinander verbunden. Die biblische Begründung, ganz klar, der Missionsbefehl in Matthäus 28, Vers 19 und 20, wo Jesus ja sagt, geht hinaus in alle Welt und macht sie zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie halten alles, was ich macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Und in dieser Überzeugung waren die Baptisten lange Jahre und mit großem Erfolg unterwegs. Bis weit in das vergangene Jahrhundert hinein war das so. Aber irgendwann geriet das Ganze in Stocken und ich glaube auch, dass unter uns der eine oder andere da in sich einen inneren Konflikt spürt, dass das nicht mehr so einfach und so selbstverständlich ist, wie das mal gewesen ist. Also ich weiß auch von einigen unter uns, für die das überhaupt kein Problem ist, aber einige eben doch. Viele erleben das als einen inneren Konflikt. Jeder Baptist ein Missionar. Sie stecken in, kann man vielleicht sagen, möglicherweise in zwei Zwickmühlen. Also ihr kennt eine Zwickmühle vom Mühlespiel her. Man ist in einer verzweifelten Lage und kommt nicht raus. Egal was man macht, man kommt nicht raus. Man ist wie gefangen. Eine Zwickmühle. Die erste Zwickmühle ist die unfromme Zwickmühle, die es eigentlich immer schon gegeben hat, auch schon zu Onkens Zeiten. Und ich möchte sie so beschreiben. Weil wir eine Heidenangst vor Menschen haben. Und ich habe jedes Wort sehr bewusst gewählt. Weil wir eine Heidenangst vor Menschen haben. Ist das so? Es war immer schon so. War immer schon so. Und da weiß ich auch keine Lösung, es sei denn, dass wir aufhören, Heiden zu sein. Die zweite Zwickmühle ist, dass du sollst. Die fromme Zwickmühle. Wir haben gehört, wir haben uns damit beschäftigt, dass das Zeugnis von Jesus Christus eines der fünf Hauptaufträge der Gemeinde sind vor einigen Jahren. Und wir erinnern ja auch immer wieder daran und wir ermutigen uns auch gegenseitig. Einer der fünf Grundaufträge der Gemeinde, das Zeugnis von Jesus Christus. Und das empfinden nun viele als einen ganz schweren Druck. Wir tun es, weil wir es müssen. Es ist nur Gehorsam. Aber wenn es nur Gehorsam ist, dann spüren wir, dass das als Motivation nicht reicht. Da fehlt etwas ganz Entscheidendes. Wir spüren, es ist irgendwo auch nicht ehrlich. Fromme Zwickmühle könnte auch sein, weil wir oft meinen, das, was wir weiterzugeben haben, das Evangelium, ist ein relativ kompliziertes Gedankengebäude. Das sind Gedanken, die aus der Bibel herkommen, 2000 Jahre her. Und wir leben aber in der heutigen Zeit, im Jahr 2008. Das ist heute schwer vermittelbar. Also es gibt vielleicht Leute, die können das, Pastoren und Evangelisten, ist ihr Geschäft. Aber ich kann das nicht. Zu kompliziert. Eine intellektuelle Überforderung. Das sind Spannungen. Diese Spannungen, die können manchmal richtig krank machen. Und das hat mich dazu bewogen, einmal darüber eine Predigt zu halten. Diese Predigt, jeder Baptist ein Missionar. Aber vergessen wir für einen Moment, dass Baptisten eigentlich Missionare sind. Lassen wir den Gedanken mal ganz beiseite. Und staunen darüber, was Jesus über das Himmelreich sagt. Jesus sagt etwas über das Himmelreich. Und das ist keine interessante Meinung, die er da von sich gibt, sondern es ist, man wird so heute sagen, eine Insider-Information. Denn er kennt das Himmelreich. Er kommt von da. Er personifiziert das Himmelreich. Jesus. Er sagt etwas über das Himmelreich. Und da habe ich Folgendes gefunden. Matthäus, Evangelium, Kapitel 13, Vers 44. Also es ist mitten in einer ganzen Reihe, wo Jesus Statements über das Himmelreich macht. Es gibt da mehrere Aussagen darüber und eins habe ich ausgewählt hier. Matthäus 13, Vers 44. Da sagt er seinen Jüngern, das Himmelreich ist gleich einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Das sind relativ dürre Worte und ziemlich kurz auch, aber vielleicht ist es gut, sich einmal die Situation zu vergegenwärtigen. Tun wir mal so, als wären wir Zeuge. Also das hat nebenbei gesagt viel mit dem Zeugnis, mit Mission zu tun, denn da geht es ja darum, Menschen für das Himmelreich zu gewinnen. Und dann ist es ja ganz gut zu wissen, was das Himmelreich eigentlich ist. Wie ist das Himmelreich? Ich stelle mir vor, wie ein Mensch, ein Mann im besten Alter vielleicht, ein Knecht, für einen Landbesitzer einen Acker pflügt. So ruhig wie im ersten Jahrhundert im Orient, vielleicht mit einem Ochsen vorgespannt, ein Schar, also nicht, gar nicht groß, aber eben er pflügt den Acker. Er pflügt diesen Acker so, wie er es jedes Jahr macht und wie er Tag aus, Tag ein immer die gleiche Arbeit verrichtet. Und er schwitzt. Und er ist ganz unten in der Hierarchie. Ihm gehört der Acker nicht. Er lebt von der Hand in den Mund. Sein Chef hat ihn angestellt, vielleicht nur für einen Tag oder für eine Woche. Es ist ein tägliches Einerlei. Es ist so schlimm wie Fließbandarbeit. Und wenn er an den Lohn denkt, dann sind es nur ein paar Kupfermünzen, die so gerade eben das Überleben seiner Familie garantiert. Da stößt sein Flug auf einmal an etwas Hartes. Ach, na ja, denkt er, mal wieder so ein Stein, den ich ausgraben muss und an die Seite legen muss. Er geht hin und untersucht die Stelle und findet, dass es gar kein Stein ist, sondern dass es etwas anderes ist, eine Kiste. Und er legt diese Kiste frei und er öffnet den Deckel und er stellt fest, das sind lauter Goldmünzen und Silbermünzen, Perlen, Reichtümer. So etwas hat er noch nie im Leben, so etwas hat er noch nie im Leben gesehen, vielleicht gehört von ferne. Wie hat er darauf reagiert? Ja, man könnte vielleicht sagen, er hat gedacht, wie so der Wochenspruch, den der Oskar uns gerade vorgelesen hat. Wir wissen ja noch, es war 2. Korinther 6. Kannst du es gerade nochmal vorlesen? Also Folgendes hat er gedacht. Meine Meinung. Ah, du gibst mir das gerade, danke. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Das würde er gedacht haben. Vielleicht hat er es noch ein bisschen anders gedacht, aber so ähnlich.
Vielen Dank.
Große Freude. Der Fund seines Lebens, wie Lottogewinn, Jackpot. Alle Sorgen sind dahin. Er freut sich. Und die Freude über den Schatz, das ist ein ganz wichtiger Satz jetzt, die Freude über den Schatz wird zum Leitmotiv für alles, was er danach tut. Die Freude über den Schatz wird zum Leitmotiv für alles, was er danach tut. Er tut Sachen, die normalerweise verrückt sind, die normalerweise ein Kopfschütteln bei seinen Nachbarn und bei allen Leuten, die ihn kennen, auslösen wird. Er geht nämlich hin und verkauft alles, was er hat. Seine Hütte, alle überzähligen Kleider, die Spielsachen seiner Kinder inklusive Lieblingspuppe. Alles. Nur seine Frau, die verkauft er nicht. Und mit diesem Geld in der Tasche und mit einem Pokergesicht geht er hin zum Eigentümer des Ackers und sagt, du, ich würde ganz gern diesen Acker, der ist ja sowieso nicht so toll, hat die letzten Jahre nicht so arg viel getragen, den würde ich dir ganz gern abkaufen. Kauft ihn ab und ist der reichste Mann im Ort. Der Reichste im Dorf. Wir sind dieser Mann, hoffentlich. Wir sind wie dieser Mann, hoffentlich. Christen sind nicht in erster Linie Missionare. Und das schließt auch Baptisten mit ein. Christen sind in erster Linie Schatzfinder. Wenn der Himmelreich das Himmelreich ein Schatz ist, dann sind Christen in erster Linie Schatzfinder. Und meine Anrede am Anfang war also eigentlich ganz verkehrt. Liebe Missionarinnen und Missionare, liebe Mühseligen und Beladenen, wo gibt's denn das? Ein Schatzfinder, der mühselig und beladen ist. Der Schatz hat einen Namen. Wir kommen an dieser Stelle immer wieder auf Jesus. Johannes, der Lieblingsjünger von Jesus, der bringt es auf den Punkt in seinem Vorwort im Evangelium, im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 14. Er schreibt nämlich über seine Erfahrungen, die Erfahrung der anderen mit Jesus, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und jetzt kommt's: Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohns vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. In einem Wort, ein Schatz, oder? Vielen von uns ging es so wie dem Mann in dem Gleichnis. Nicht gesucht, tägliches einerlei und dann eines Tages einen Schatz gefunden. Andere sind mit diesem Schatz schon aufgewachsen. Die können sich an gar keinen Tag eigentlich erinnern in ihrem Leben, wo sie nicht von diesem Schatz umgeben waren, die aus frommem Elternhaus kommen und seit frühester Kindheit an aufgewachsen sind. Sie haben Bibel, Geschichten gehört von ihren Eltern. Ihre Oma hat mit ihnen gebetet und dann sind sie in diesen wunderbaren Kindergottesdienst gegangen. In der Jugend sind sie konfrontiert worden mit vielen, vielen guten Erfahrungen mit Jesus und können gar nicht sagen, das war der Tag, wo ich den Schatz gefunden habe, sondern sie müssen sagen, eigentlich weiß ich gar nicht, wie das ist, gar keinen Schatz zu haben. Einige von uns haben eine große Entdeckung gemacht, andere mehrere. Ich könnte sagen, so 2 bis 3 große Entdeckungen in meinem Leben könnte ich beisteuern. Denn der Schatz ist so unermesslich groß, dass man nur eine Teilentdeckung auf einmal machen kann. Also ein Schatz im Acker ist eine übersichtliche Geschichte. Das ist eine Kiste, da weiß man, kann man ausbreiten auf dem Tisch und weiß man wie viel. Aber dieser Schatz ist so groß. Jeder von uns entdeckt in diesem Leben nur einen ganz, ganz kleinen Teil. In unserem Leben als Christ geht es eigentlich darum, immer mehr und mehr und mehr von diesem Schatz zu entdecken. Darum kommen wir auch zusammen, unter anderem hier im Gottesdienst, um Schätze zu heben. Die Erfahrungen sind also natürlich ganz unterschiedlich. Einer hat beim Abendmahl erfahren, dass Jesus vergibt. Ich habe ein Zeugnis diese Woche gelesen von jemand aus unserer Gemeinde, bei dem das so war. Sie hat, es ist eine junge Frau, sie hat diesen Schatz entdeckt anlässlich eines Abendmahls. Wir feiern heute auch Abendmahl. Vielleicht ist ja ein Schatzfinder unter uns heute. Ihr ist deutlich geworden, so groß war meine Schuld. Und Jesus ist für mich gestorben, auch für mich, auch für meine Schuld. Ein anderer hat über einen Bibelvers entdeckt, dass Jesus ein Fels in der Brandung ist, in der Brandung der Zeit. Auf ihn ist Verlass. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen, sagt der Herr. Einer hat durch ein Zeugnis in Jesus jemand gefunden, der ihn total versteht, zum ersten Mal in seinem Leben. Einem anderen hat Jesus ewiges Leben geschenkt. Das war so das Wichtige und das ganz Große, das Leuchtende, der Schatz. Johannes hat eine Herrlichkeit gesehen, voller Gnade und Wahrheit. Jemand, der mir sehr nahe steht, sagte mir, bei mir war es die Taufe. Da habe ich einen ganz großen Schatz erlebt. Und andere in meiner Umgebung haben mir gesagt, was ist eigentlich mit dir los? Du bist so ganz verändert. Das sind Geschichten. Da kann man kein Schema draus machen. Was zählt, ist der Schatz. Die meisten haben wohl den Schatz einfach dadurch entdeckt, dass sie ihnen andere von ihrem Schatzfund erzählt haben. Und jetzt kommt die Entdeckerfreude in Aktion. Die Entdeckerfreude, diese Freude war das Leitmotiv seines Handelns, habe ich gesagt. Die Entdeckerfreude darf auch das eigentliche Leitmotiv sein für unser Handeln. Also ich denke mal, die normale Reaktion auf solch einen Schatzfund ist Anbetung, ist Lobpreis. Die normale Reaktion auf solch einen Schatz ist auch, davon muss man weiter sagen. Also der Mann mit dem Acker, der hat es ja nicht gemacht. Er hat gerade das Gegenteil gemacht, hat es wieder eingebuddelt. Das hat seinen Grund gehabt. Er hat es ja noch nicht sein eigen genannt. Aber als es dann sein Feld war und als es sein Schatz war, da war es dann im ganzen Dorf bekannt. Darauf könnt ihr euch verlassen. Die Entdeckerfreude darf auch das eigentliche Leitmotiv auch für unser Zeugnis sein. Wir brauchen keine großartigen Gedankengebäude auswendig lernen und irgendwelche. So, wir brauchen nicht meinen, dass Schulungen das Eigentliche wären. Es ist nicht das Eigentliche. Das Eigentliche ist die Freude über einen Schatz, den wir gefunden haben. Schluss mit der Überforderung. Schwieriges kann ich nicht erklären, aber von dem Schatz, den ich gefunden habe, kann ich erzählen und ich will es tun. Ich will Ausschau halten nach Gelegenheiten. Wem kann ich eine Freude machen? Mit meinem Schatzfund. Vielleicht wird es auch sein Schatzfund. Wer weiß. Wie bist du ein Schatzfinder geworden? Diese Frage sollten wir uns einmal stellen. Also wäre eigentlich das Beste, wenn wir uns jetzt zu zweit einmal einander zuwenden würden und uns gegenseitig erzählen würden, wie wir eigentlich ein Schatzfinder geworden sind. Aber ich mache es mal lieber nicht. Aber wir sollten drüber nachdenken. Mensch, wie war das eigentlich? Wann war das letzte Mal das so, dass ich Jesus wie einen Schatz gefunden habe? Vielleicht auch neu gefunden habe, eine ganz, ganz neue Seite an ihm entdeckt habe, wo ich gedacht habe, das ist wie ein Schatz. Denkt einmal kurz darüber nach. Und versucht, die Freude über diesen Fund zu empfinden. Wieder zu empfinden. Versucht, die Freude über diesen Fund zu empfinden, indem ihr Gott gegenüber einmal eure Dankbarkeit ausdrückt. Danke, Herr, für diesen Schatz. Wir haben so viel diesen Gottesdienst allein schon gehört. Mindestens 10, 20 Aussagen könnten wie ein Schatz sein. Große Schätze. Lass diese Freude Leitmotiv deines Zeugnisses sein. Leitmotiv. Sind wir bereit, das, was wir erlebt haben, und was unser Leben reich gemacht hat, mit anderen zu teilen? Diese Entscheidung kann uns keiner abnehmen. Das mit der Heidenangst, das ist schon was für sich. Wem kannst du diese Woche von deiner Entdeckung erzählen? Wem würdest du gerne eine Freude machen mit deiner Entdeckung? Es könnte sein, dass unter uns einer oder mehrere oder doch auch eine ganze Anzahl sind, die sich deswegen nicht angesprochen gefühlt haben, weil sie von ihrem Leben nicht sagen können, dass sie schon einmal einen Schatz gefunden haben. Sie sind wie der Mann, ja, pflügen den Acker und pflügen und pflügen und haben noch keinen Schatz gefunden. Die Erfahrung steht noch aus. Und fühlen sich vielleicht jetzt ein wenig ausgeschlossen. Ihnen möchte ich sagen, fragt doch einfach mal nach. Hier sitzen eine ganze Reihe Leute, die würden sich freuen, die würden gerne etwas mitteilen, wie das war mit ihrem Schatz. Habt den Mut, sprich doch mal jemand an. Wie war denn das bei dir? Wieso ist? Würdest du sagen, dass Jesus für dich ein Schatz ist? Erzähl doch mal. Hier freuen sich viele darüber, wenn sie berichten könnten. Das andere ist, bete bewusst, dein Reich komme. Bete das Vater unser bewusst. Und ich muss dazu erzählen, dass ich diese Woche, am Freitag war ich joggen und habe mir vorgenommen, ich nutze die Zeit des Joggens auch zum Beten, nicht nur zum Training, sondern auch zum Beten. Und ganz tiefe Gedanken kann ich beim Joggen so nicht fassen. Da bin ich zu sehr mit meinem Körper beschäftigt. Aber ich habe mir vorgenommen, das Vaterunser zu beten. Und ich wäre bestimmt ein ganz schlechter Katholik, denn ich habe das Vaterunser nur einmal gebetet in dieser Zeit. Ich bin nämlich immer wieder an diesem Gebet hängen geblieben. Dein Reich komme. Woran denken wir, wenn wir das so beten? Wir beten ja oft das Vaterunser. Davon gehe ich aus. Ich habe das mal jemand gefragt, was denkst du denn so, wenn du das so betest, dein Reich komme? Ja, dass die Gemeinde wächst. Das ist der erste Gedanke. Ist ehrenwert, keine Frage, aber es ist das Eigentliche. Wenn das Reich Gottes wie ein Schatz ist, was bedeutet das dann, wenn wir beten, dein Reich komme? Wie wäre das, wenn unsere Stadt diesen Schatz fände? Wie wäre das, wenn unsere Gemeinde, die auch immer mal wieder träge wird, diesen Schatz findet? Wie wäre das, wenn dieses Reich auch zu mir kommt und ich wieder neu diesen Schatz finde? Oder wenn ich diesen Schatz noch nie gefunden habe, dass ich ihn zum allerersten Mal entdecke? Und so bin ich an dieser Bitte immer wieder hängen geblieben, immer wieder und immer wieder. Wir haben diese Bitte gerade eben ausgesprochen in dem Lied. Wisst ihr das, dass wir das schon gebetet haben heute? Nochmal, sein Reich ist der größte Schatz, den es gibt. Erinnere dich im Abendmahl daran, was es bedeutet, dass Jesus auch für dich gestorben ist. Jesus ist für dich gestorben. Im Dankgebet kommt es sehr oft zum Ausdruck für den Kelch. Dieser Kelch ist der neue Bund. Gott will mit dir im Bund sein. Bist du mit irgendjemandem im Bund? Jesus will es sein. Das hat es bei uns schon gegeben, dass Menschen im Abendmahl diesen Schatz gefunden haben. Und ich lade dazu ein, mach dich bereit, Jesus zu begegnen. Er will dein Herr, der Heilmacher deines Lebens, dein Schatz sein. Amen.